Liebe Zuhörer im Internet, seien Sie ganz, ganz herzlich willkommen geheißen. Hier ist Ihr Pfarrer Hans Spiegel aus Bischofshofen in Österreich und Sie hören das Tagebuch eines Pfarrers. Gestern habe ich begonnen, am Toten Sonntag möchte ich enden mit einigen Folgen, die sich mit dem Sterben beschäftigen. Heute geht's um das Sterben, der zweite Teil, der Körper. Und ich möchte Ihnen gleich sagen, heute werde ich ganz, ganz, ganz gemein zu Ihnen sein. Ich werde Sie in eine furchtbare Falle hineinlocken. Und ich beginne jetzt zu locken. Nehmen wir mal an, Sie haben einen alten Verwandten, Uroma, Uropa, sonst wen, dem geht's wirklich schlecht. Der liegt im Spital und es ist also anzunehmen, dass der in absehbarer Zeit sterben wird. Sie besuchen diesen Menschen, sagen wir, Sie sind ein Mann, haben Ihre Frau mit, sagen wir, ein bisschen ungewöhnlich, aber da, Sie haben drei Kinder, Ihre Schwester begleitet Sie, die hat zwei Kinder mit. Wir zählen also jetzt kurz mal durch, wenn ich mich nicht verrechnet habe, sind Sie 8 Leute. Sie fühlen sich unwohl, Sie denken, na, der arme Uropa, die arme Uroma, die wird bald sterben und Sie fühlen sich unwohl und Sie sind nicht gut drauf und irgendwo ist so dazwischen irgendwie mit den Kindern und es ist alles schwierig. Na gut, Sie gehen ins Spital, Sie verschnaufen noch kurz einmal vor der Tür von dem Krankenzimmer, Sie gehen rein. Sie sehen den Uropa oder die Uroma da drin liegen, die döst da so vor sich hin. Sie versammeln sich vor dem Bett. Gut, jetzt schaut das ziemlich blöd aus, wenn Sie da alle seinen Knädel vor dem Bett stehen. Das heißt, Sie reißen, geben sich einen Ruck und gehen da zwischen die zwei Betten, die dort an der Wand stehen, eine, gehen da zu der Uropa hin und irgendwie Ihre Schwester geht auf die andere Seite und geht auch zum Kopfende. Sie stehen sich da so gegenüber, neben dem, also am Kopfende dieses Bettes, ihre Frau, die Kinder, die anderen Kinder, die stehen da jetzt alle so in U-Form rings um das Bett. Und jetzt sind sie ganz lieb, jetzt sprechen sie den Uropa oder die Uroma an und der reagiert dann auch, wacht irgendwie auf, aber reden kann er eigentlich nicht oder er sagt nichts, aber sie sehen also seine Augen und sie denken sich auch hier und da, sehr eigenartige Geschichte, nicht? Der vertraut so die Augen so nach oben immer wieder, ma, furchtbar. Na, das, der wird jetzt bald sterben und dann sagen sie was und streicheln ihn, sind ganz lieb und fragen ihm noch was und so und ja, nach einer gewissen Zeit gehen sie. Okay, Sie sind mir in die Falle reingegangen, überlegen Sie nur ganz kurz, was Sie katastrophal falsch gemacht haben. Die Gemeinheit bei der ganzen Geschichte war der Satz, Sie und Ihre Schwester stehen sich gegenüber am Kopfende des Bettes. Wenn Sie das nämlich geschafft haben, dann haben Sie nämlich eines der wichtigsten Dinge diesem Menschen in unerreichbare Ferne gerückt. Und zwar steht in jedem Krankenhausbett so ein kleines Rollwagerl, das ist so ein Nachtkastel, da kannst du alles mögliche reintun. Und das hat dann so einen Fortsatz, wo der Blatt drauf ist und auf dem der Blatt steht in dem Fall halt eine Schnabeltasse mit Wasser oder Elektrolytflüssigkeit drinnen. Und herzliche Gratulation, Sie haben dem Menschen das gerade in unerreichbare Ferne weggeschoben, weil sonst wären weder Sie noch Ihre Schwester neben dem Kopfende von dem Menschen gestanden. Also, ganz praktisch genommen. Menschen, die sich selber nicht mehr helfen können, in österreichischen, in deutschen, in anderen Spitälern, leiden oft irrwitzigen Durst. Ganz einfachen, banalen, irrwitzigen Durst. Und zwar aus einem ganz einfachen Grund. Im Schnitt alle 2 Stunden kommt die Putzfrau eine mit so einem riesigen Bodenwisch-Dingsbums, schirbt natürlich von in der Mitte zur Wand hin und schirbt ihm das weg. Und geht raus. Dann steht es an der Wand. Dann kommen die Besucher, die streicheln dem den Kopf, das haben sie gelesen, das haben sie gehört, gehen wieder. Kein Mensch denkt dran, dass in dem meist überheizten, stinkerten Krankenzimmer der Mensch einen wahnwitzigen Durst haben muss. Und der kann witzigerweise nur dann trinken, wenn er seine Schnabeltasse erwischt. Ja, das haben sie nicht bedacht. Und wie der die Augen verdreht hat, da wollte er nicht sterben, da hat er nur geschaut, ob er vielleicht irgendwo was zum Trinken findet. irgendwann weiß er, das ist immer da hinten, er erwischt eh nicht. Meine Lieben, was will ich Ihnen sagen? Also ich will Ihnen etwas ganz, ganz, ganz Banales sagen. Zuerst der Körper. Wenn ich in ein Krankenzimmer reingehe, was ich ja beruflich relativ oft tue, dann checke ich einmal ein paar Dinge. Das erste ist immer, wo steht das Wasser für den? Es steht immer irgendwo, wo es nicht erwischt. Das heißt, die erste, beste, wichtigste christliche Handlung, die mir im Allgemeinen für einen Menschen im Krankenhaus liegt, tun kann, ist ein einziger Griff. Dieses Rollkastel wird nach vorn gezogen, das Servierbrettel so hingestellt, dass der das erwischt. Das Ganze hat nur einen kleinen Haken. Viele Leute erwischen es auch nicht, wenn sie es ihm ordentlich hinstellen, aus dem einfachen Grund, weil der, wenn der mit dem rechten Arm, wenn er Rechtshänder ist, sind ja die meisten Leute hochfährt, der steht nämlich auf der rechten Seite, erwischt er höchstens die Unterseiten von dem Servierbrettel. Das ist eine ziemlich komplizierte Bewegung, wenn du am Rücken liegst, den Arm zurückzuziehen, hochzuheben, auszustrecken, das zu nehmen. Probieren Sie das einmal. Also nicht einfach hoch, sondern probieren Sie das wirklich aus. Nicht? Sie liegen am Rücken, das heißt, der Ellbogen ist ja auf der Matratze. Wie kommen Sie denn da dran? Probieren Sie das selbst einmal. Und jetzt wissen Sie, was für ganz viele Sterbende in Wirklichkeit das Hauptproblem ist. Sie haben einen wahnsinnigen Durst. Was möchte ich Ihnen damit sagen? Es ist jemand, der teilweise professionell mit Sterbenden zu tun hat. Die allermeisten Diskussionen, die geführt werden um aktive und passive Sterbehilfe, die interessieren mich an Schmoren. Sie interessieren mich wirklich einen Schmarrn. Mich interessiert, dass ein Kranker im Krankenhaus wo es zum Trinken hat. Wenn ich dort hingehe, schaue ich, dass der das erwischt. Dann frage ich den, ob der ein Wasser will. Wenn er auch noch immer wieder zur Seite schaut, auch wenn er nichts redet, dann weiß ich ganz einfach, der hat Durst. Dann werde ich ihm etwas zu trinken geben. Dazu werde ich ihm den Kopf stützen, das heißt mit einer Hand unterm Nacken einfahren und ein bisschen hoch, dass ich den Hinterkopf halte, den stütze und dem mit der Schnabeltasse ganz vorsichtig, ganz langsam was zum Trinken gebe. So einfach ist es. Ich halte es für eine der katastrophalsten Dinge, die es überhaupt gibt, dass Menschen im Krankenhaus liegen und heuert am Verdursten sind. Sie sind am Verdursten, weil das ganze bezahlte Personal unter einem unglaublichen Zeitstress hochkomplizierte Dinge tut. Die brauchen an jedem Bett 2-3 Krankenschwestern ziemlich lange. Die müssen da ein Checkhandbuch durchgehen, das nicht weniger kompliziert ist als beim Start eines Flugzeugs. Da werden 100.000 Dinge gemacht, hochprofessionell, wunderbar. Dann wird weitergegangen zum nächsten Bett. Und irgendein Trottel macht den gesamten Pflegeaufwand, den ganzen Pflegeerfolg hin, indem er nur einfach dieses Rollwagerl zur Wand geschoben hat. So einfach ist es. Menschen, die sterben, leben. Und sie haben die ganz, ganz gleichen, ganz primitiven Grundbedürfnisse. Sprich, sie brauchen was zum Trinken, sie brauchen was zum Essen, sie wollen so liegen, dass ihnen nicht alles wehtut und so weiter und so fort. Sie können reingehen, sie checken ab, hat der was zum Trinken, kann er es erreichen, sie geben ihm was zu trinken. Als nächstes fällt ihnen auf, das Kopfende des Bettes, gerade bei alten Menschen, sterbenden Menschen, ist hochgestellt. Das hat einen guten Grund, dann sammelt sich kein Wasser in der Lunge. Das Problem dabei ist nur, wenn ich ein Kopfende von einem Bett hochstelle, dann rutscht mir der Kopfpolster runter. Ich finde immer wieder alte, kranke, sterbende Leute in Haltungen vor, das ist der absolute Wahnsinn. Dem ist der Kopfpolster schon bis ans Kreuz runtergerutscht. Der kann sich nicht rühren, das tut schweineweh, der schobt sich da unten alles zusammen. Irgendwer steht daneben, quatscht den schwach an, dass er ihn so liebt, aber er nimmt diesen kranken, sterbenden Menschen nicht so weit wahr, dass er so eine primitive Geschichte macht wie den umarmen von vorne, zu sich ziehen, den Kopfpolster nehmen, hochtun, dort wo er hingeht, nämlich zum Kopf, deswegen heißt er Kopfpolster und nicht Kreuzpolster, und langsam wieder lagern. Das kann jeder von uns, meine Lieben. Gut. Damit habe ich jetzt vielleicht auch etwas sarkastisch, aber es ist mir unendlich wichtig, unglaublich eindrücklich Ihnen hoffentlich für ewige Zeiten Ihres Lebens ins Gedächtnis gebracht, wir quatschen keine Leute schwach an. Wir erzählen ihnen nicht, dass wir sie lieben, bevor wir nicht gecheckt haben, wie geht's dem körperlich. Wir führen keine Endlos-Diskussionen um Sterbehilfe, Schmerzmittel, sonst was, wovon von uns als Laie eh keiner irgendwas versteht, sondern wir helfen in den einfachsten, basalsten Dingen. Dass ein Mensch keinen Durst hat, dass er was isst, dann fütter ich ihn, dass er ordentlich liegt, dass er den Kopfpolster nicht im Kreuz hat. Das sind die einfachsten Dinge, die es gibt, meine Lieben. Und ich bitte euch von ganzem Herzen, wenn ihr einen sterbenden Menschen besucht, dann überlegt euch, wie würdet ihr euch fühlen, wenn ihr jetzt genauso in diesem Bett liegt. Und dann wird euch sofort auffallen, hey, ich tät ja mein Wasser nicht erreichen. Hey, ich habe ja den Kopfbeste im Kreuz. Und dann wisst ihr, worum es geht. Zuerst das Körperliche. Immer zuerst das Körperliche. Martin Luther erklärt uns in der Auslegung des kleinen Katechismus zum 5. Gebot, du sollst nicht töten. Wir sollen Gott lieben und fürchten, dass wir unserem Nächsten an seinem Leibe keinen Schaden tun, sondern ihm helfen und fördern in allen seinen Leibesnöten. Leibesnöte, ich liebe dieses Wort, meine lieben Zuhörer. Sehr, sehr oft haben Menschen schlicht und ergreifend Leibesnöte. Und das Ärgste ist, wenn sie so K.O. sind, dass sie es nicht mehr sagen können. Und ich sage euch was, 95% dieser Leibesnöte können wir als Laien ganz einfach, meistens mit einem Handgriff lösen, wenn wir uns nur trauen, diesen Menschen wirklich wahrzunehmen. Wenn Sie einen sterbenden Freund besuchen, einen sterbenden Verwandten, vergessen Sie absolut, dass der stirbt, als allererstes. Ist völlig wurscht, denn jetzt lebt er. Und dann tun Sie ganz einfache Dinge. Der Sterbende beißt Sie nicht. Sterben ist nicht ansteckend. Sie kennen den Angreifen. Sie kennen dem Erfolgten aus dem Leintuch raustun, auf den der bereits 48 Stunden drauf liegt, was ihm Schweine wehtut. Ganz einfache Dinge. Bitte, meine Lieben, um Jesu Christi willen, denkt an die Leibesnöte eines Sterbenden und tut dieses kleine Teilchen, das ihr tun könnt. Es kann nämlich unter Umständen mehr sein, als alle Ärzte und Schwestern und Pfleger zusammenbringen, weil ihr habt vielleicht die Zeit, eine halbe Stunde, eine Stunde bei dem zu sitzen, sich hineinzuversetzen, wie liegt er überhaupt da? Dazu hat das heutige Krankenhauspersonal keine Zeit. Das kann man vergessen. Aber ihr habt vielleicht die Zeit. Und dann, um Gottes Willen, und um Gottes Lohn, und das sage ich ganz ehrlich, um Gottes Lohn, dann tut ihr einfach das, was ihr bemerkt habt. Denn ich hoffe, wenn es euch einmal so geht, dass ihr in höchsten Nöten seid und in höchsten Leibesnöten, vielleicht kommt dann einer und gibt euch was zum Trinken oder lagert euch so, dass euch nicht mehr wehtut und verzichtet drauf, euch blöd anzuquatschen, dass er euch liebt, während dem euch irgendetwas wahnsinnig wehtut. Einen gesegneten Abend wünsche ich Ihnen. Und wenn Sie sich morgen oder übermorgen trauen, hineinzugehen zu einem Schwerkranken, zu einem Sterbenden, dann mögen Sie alle Engel Gottes begleiten und beschützen und behüten. Und Sie mögen einfach schauen und erkennen, wie es diesem Menschen geht. Und Sie mögen den einen notwendigen, richtigen Handgriff machen. Mit Gottes Segen und Gott befohlen. Ihr Pfarrer Hans Spiegel.